Meine lieben Geschwister im Herrn, ich wünsche uns heute einen gesegneten Tag, einen wunderschönen Morgen. Und ich gebe zu, ich bin heute irgendwie in einer etwas angerührten Stimmung. Und das hat seinen Grund, denn wir erleben heute das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen. Denn wir haben jetzt seit knapp 2 Jahren uns mit den Korintherbriefen beschäftigt. Wir haben im Anfang April 2011 damit begonnen. Nein, bin schon fertig. Okay, wenn das so weitergeht, 21 damit begonnen. Und ich habe damals die zweite Predigt halten dürfen zum ersten Korintherbrief. Wir haben im Juni im letzten Jahr begonnen mit dem zweiten Korintherbrief und da durfte ich die erste Predigt halten und heute die Abschlusspredigt. Und ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt und ihr wisst es ja, für mich sind ja die beiden Korintherbriefe, ich sage mal, lebenswichtig gewesen oder lebenswichtig. Denn als ich sie das erste Mal studiert habe, das war 2010, 11, deswegen die Versprecher vorhin, war ich ja gerade in einem mordsmäßigen Ring zwischen liberaler Theologie und Charismatik. Und ich habe nicht gewusst, wo ist die Wahrheit, wo liegt's? Ich muss jetzt unbedingt suchen, forschen, fragen konnte ich keinen, weil die entweder so oder so oder so geprägt waren. Also was war, wo flüchtet man sich hin? Man flüchtet sich in das Wort Gottes und versucht dort der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Ja, unbestechlich. Und so habe ich damals gesagt, okay, Römerbrief ist wahrscheinlich zu schwierig, weil es immer geheißen hat, oh je, die ganze Gnadenlehre, das versteht man ja kaum. Also ich fange mal gleich mit dem, was danach ist, an, Korintherbriefe, und habe dann ja begonnen, Vers für Vers durchzuzeichnen. Ihr habt ja schon einige Kostproben zu sehen bekommen. Und ich habe mich also so damals eben durch diese beiden Briefe wirklich, ich sage mal, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Und das Wort ist mir zu einem Fels in meinem Leben geworden. Und insofern, deswegen versteht ihr mich, warum ich ein bisschen angerührt heute bin. Ja, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie großartig es ist zu finden, wenn man sucht. Ja, wie großartig es ist, zum Licht zu finden, wenn man in der Dunkelheit ist, wenn man total verwirrt ist. Wie großartig es ist, auf einmal zu wissen, ja, was die Wahrheit ist. Und das ist mal das eine. Das andere ist natürlich das Ende des Korintherbriefes. Wir wissen ja, durch die Predigten davor, da hat uns ja wirklich Paulus durch einen richtigen Sturm und teilweise Orkan geschickt mit Blitz und so weiter und so fort. Ja? Also er hat uns richtig gebeutelt. Er hat gesagt, ihr schaut's, ja, was mit euch los ist. Und heute ist es so in dem Text, mir kommt es so vor wie, ihr kennt das so manchmal, so diese Stimmung, wenn das Meer, wenn es gewittert hat und die Wolken sind noch schwarz und alles ist noch nass und die Pfützen sind, ja, aber trotzdem bricht so ein friedliches Licht durch und wärmt wieder die Landschaft. Und so ist auch dieser Abschluss heute zu sehen vom zweiten Korintherbrief. Wer allerdings jetzt glaubt, dass wir nicht bis zum letzten Wort uns mit Schatz und mit Gold beschäftigen, der hat recht, ja. Bis zum letzten Wort, keine einzige Phrase. Ja, er lässt es genauso kraftvoll ausklingen wie jeden einzelnen Vers. Ja. Und insofern also stellen wir uns darauf ein, dass wir auch heute noch wieder gefordert werden. Und was natürlich nochmal zum dritten mich anrührt, ist, dass wir wissen, es gibt zwar 3 Briefe an die Korinther, wobei der zweite ist uns nicht erhalten, ist auch nicht in der Bibel. Ja. Oder gibt Entschuldigung, du sagst sogar 5 gibt es. 4. Aber das ist eindeutig der letzte Brief, zumindest in der Bibel. Gell? Also es heißt, danach hat Paulus definitiv, er konnte nichts mehr den Korinthern schreiben und so. Also eigentlich ist das irgendwie eine Art Vermächtnis auch an die Korinther. Und ich denke mir, das macht auch irgendwie, das rührt einen auch einen an. Und er hat dann damals geschwiegen für die Korinther. Aber das Schöne ist, für uns spricht er bis heute. Seit 2000 Jahren immer und immer wieder von Generation zu Generation können wir in das lebendige Wort eintauchen. Also es gibt viele Gründe, heute diesen Tag als einen besonderen Abschluss zu feiern und auch den besonderen Beginn einer neuen Predigtreihe dann. Wisst ihr, welche die sein wird? Apostelgeschichte. Okay, nach Ostern dann. So, das heißt, ich beginne mal mit jetzt Gebeten, dann starten wir. Herr, großer Gott, wir wollen dich preisen für deine Herrlichkeit, für deine unermessliche Größe, Herr. Für das, was du alles getan hast und was wir auch jetzt dein Wort haben, dein lebendiges Wort haben, durch das du uns immer wieder zeigst, wer du bist, Herr, und was dein Wille ist. Wir loben dich dafür, dass du bis heute so machtvoll in dieser Welt wirkst, Herr, dass du hier auch Gemeinde ins Spital baust, dass du uns zusammengeführt hast, Herr. Wir preisen dich dafür, dass du uns immer wieder neu mit deinem Wort und deiner Kraft und deinem Segen beschenkst, Herr. Wir danken dir für alles und wir bitten dich jetzt, mach uns ganz still, öffne unsere Ohren, unsere Herzen für dein Wort, was du uns sagen willst, und erbaue uns nach deinem Wohlgefallen, Herr. Danke. Amen. So, ich lese den 2. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 5 bis 13. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja untüchtig. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht untüchtig sind. Wir bitten aber Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir als tüchtig angesehen werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir die Untüchtigen seien. Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. Wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Wir beten auch dafür, dass ihr vollkommen werdet. Deshalb schreibe ich auch dies aus der Ferne, damit ich nicht, wenn ich anwesend bin, Strenge gebrauchen muss nach der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zu erbauen, nicht zu zerstören. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Habt einerlei Sinn. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also das Erste ist gleich einmal die Aufforderung, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Noch einmal, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Wenn nicht, dann werdet ihr ja nicht bewährt oder eben untüchtig. Und das wollen wir jetzt auch einmal tun, weil diese Aufforderung gilt für uns immer, für alle Zeiten. Wir wollen uns selbst erforschen. Die Frage ist, wie ist denn hier überhaupt der Glaube gemeint, den wir finden müssen? Und das Schöne ist, dass eigentlich hat uns Paulus hier eine Gleichung geschickt, ja, eine Gleichung aufgeschrieben. Nicht? Denn er setzt Glauben mit Christus in uns gleich. Und wir sehen schon, dass dadurch Glaube etwas bei Weitem Größeres ist, als nur eine Art Hoffnung oder Vermuten oder wie auch immer. Es ist eine Realität, dass Christus in uns ist. Also wollen wir gleich mal schauen, ob Jesus Christus in uns ist. Und wie erkenne ich Jesus Christus in mir? Indem ich ihn liebe. Und wie erkenne ich meine Liebe zu Jesus Christus? Indem ich auf ihn höre. Indem ich sein Wort, in der Bibel aufgeschrieben, liebe und forsche, was Gott von mir will. In Johannes 14, 15 steht, wenn ihr mich liebt, da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich habe auch noch mal in der Schlachterübersetzung nachgeschaut und dort ist es auch noch mal ganz, ich sage mal genial auf den Punkt gebracht, nämlich in Form eines Imperativs, eines Befehls. Und der ist so schön, dass man sich den eigentlich auf einen Zettel schreiben könnte und einrahmen oder einen Kühlschrank hängen, dass man den immer vor Augen hat. Ja, der heißt nämlich, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich denke, das kann man überhaupt gar nicht oft genug sagen. Deswegen die nächste Frage, wie stark sind seine Gebote, seine Ordnungen, als auch seine Verbote in uns aktiv, in uns mächtig? Wie stark sind sie Richtschnur für unser Leben? Denn seine Ordnungen, die Ordnungen Jesu Christi, die Ordnung Gottes, dienen ja nicht dazu, um uns runterzuziehen, sondern um uns aufzuerbauen. Ja? Sie sollen uns zurüsten für den Dienst auf Erden. Sie sollen uns eine Sensibilität schenken, damit wir seinen Willen für unser Leben erkennen können und natürlich dadurch auch als sein präsenter Leib auf Erden die Arbeit tun, die Jesus getan hat und die er an uns weitergegeben hat. Und wir sehen auch im Vergleich jetzt mal zu Johannes 9,5 und Matthäus 5,14, wie das auch von Jesus weitergegeben wurde. Denn er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Da spricht er uns an. Wir sind das Licht der Welt, weil er in uns ist. Und wir sind eine Stadt auf dem Berg, sichtbar bis zum Horizont. Und so also gerüstet sendet er uns aus als sein Leib auf Erden. Und ich möchte das nur in wenigen Worten vorlesen vom Johannes 20, die Verse 21 und 22. Da sagt Jesus, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Wir Christen haben den Heiligen Geist und sind mit allem ausgestattet, was es braucht für die Ausführung seines Missionsbefehls. Und wir verkündigen der Welt den Frieden mit Gott. Und wir sind eingesetzt zum Boten, eingesetzt zum Boten für die gute Botschaft. Gott traut es uns nicht nur zu, dass wir das sind, er befähigt uns auch dazu und vor allem noch etwas. Wir sind die besten Boten, die es auf dieser Welt gibt. Gott hat es so gefügt, dass wir Menschen die Boten sein sollen für das Evangelium, nicht die Engel. Wobei, wenn wir jetzt ein bisschen spitzfindig werden, könnten wir mal schauen, ja, wo eigentlich der Begriff Engel herkommt. Und wenn wir einmal schauen im altgriechischen Begriff, dann sehen wir hier, dass das eigentlich Angelos heißt. Und wir kennen ja den Begriff Angelos, der steckt ja bei uns auch drin, im Evangelium. Ja. Hat früher Eu geheißen, gut, ja, und Angelos, Bote, Botschaft, die gute Botschaft. Und wir Christen, die wir das Evangelium, die gute Botschaft weitergeben, sind Evangelisten, also Weitergebenden der guten Botschaft von Gott. Und also Engel heißt Abgesandter, Angelos heißt Abgesandter. Und wenn man mal in Wikipedia schaut, da steht, Engel sind Mischwesen zwischen Gott und Mensch. Engel sind Mittlerwesen zwischen Gott und Mensch. Mittlerwesen zwischen Gott und Mensch. Wir sind zwar keine Mittlerwesen, aber wir sind Mittlermenschen. Und Gott gefällt es, dass wir eben die guten Boten sind. Und es ist ja auch so, wer könnte denn außer uns Christen überhaupt noch der Welt die gute Botschaft des Friedens mit Gott bringen? Wer hat denn außer uns noch die Wahrheit? Wer hat denn außer uns das Wort Gottes in seiner Fülle? Niemand. Also wir sind es. Wir können durch unsere Rolle, die uns Gott gegeben hat, können wir die Verlorenen suchen und ihnen durch Tat und Wort Gottes Gutes tun und zur Errettung und Heimholung in den Leib Christi alles tun, alles dran setzen. Und insofern wollen wir noch einmal das ernst nehmen, wenn uns hier Paulus auffordert, erforschen wir uns nun selbst. Und wir wollen einmal kurz still nachsinnen. Ich werde jetzt einfach ein paar Fragen vorlesen. Wir gehen kurz in uns und schauen, wie wir sie beantworten. Erstmal für mich ganz, also für uns persönlich, für jeden Einzelnen. Wenn Christus in mir ist, Bin ich ihm auf irgendeine Art und Weise ähnlich? Kann man Jesus Christus tatsächlich in mir erkennen? Ist sein Wille auch mein Wille? Ist sein Wort meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg? Und diese Frage ist mal an uns als Gemeinde gestellt. Wenn Jesus Christus in uns ist, sind wir als Gemeinde Christus ähnlich. Nimmt uns die Welt als tätigen und die Frohbotschaft verkündigen Leib Christi wahr, als Einheit in Liebe und Kraft. Sind wir erkennbarer Leib Christi, tätiger Leib auf Erden? Sind wir die Stadt auf dem Berg erbaut? Noch ein paar Unterfragen dazu. Ist Jesus Christus Retter, König und Gott in meinem Leben und absolut und uneingeschränkt das Wichtigste? Will ich unbedingt auf ihn hören, ihm vertrauen und das Gute tun, das er uns aufgibt? Will ich das Schlechte meiden, vor dem er uns warnt? Will ich mit aller Kraft, dass seine gute Botschaft der Umkehr, der Errettung und dem ewigen Leben verkündigt wird, dass das hinaus in die Welt kommt? Und will ich dafür unbedingt Menschen in ihrer Not aller Art begegnen und ihnen im Namen Christi Gutes tun, ihnen vielleicht helfen, wo es möglich ist und nach meiner Kraft und Zeit? Das waren auch schon die Fragen. Ihr könnt dann vielleicht zu Hause noch ein bisschen weiterdenken und so. Wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten können, dann ist Jesus Christus zweifelsfrei in uns und sein Geist auch in unserer Gemeinde hier in der FEG Spital mächtig und wirksam. Wenn wir aber merken, dass wir mit Nein antworten auf gewisse Fragen oder mit Ich weiß nicht, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob dieses Wort untüchtig eventuell für uns gilt. Und deswegen möchte ich mal kurz auf dieses Wort darauf eingehen, weil untüchtig, wie kann man das verstehen? Ja? Im Griechischen steht hier adokimos und das heißt übersetzt, besteht die Probe nicht, untauglich, unbewährt, unbrauchbar, wertlos, verkehrt, verdorben im Sinn und Denken. Also wenn man sich dieses Wort in seiner ganzen Fülle anschaut, dann merkt man schon, dass eigentlich es hier keine Beziehung zu Gott geben kann, zum heiligen Gott. Und deswegen auch diese gute Frage, dieses Prüfens, also wenn jemand meint zu glauben, nur weil er mal, ja, Jesus, passt schon, ja, okay, ich glaube, da gibt es einen Gott und da gibt es Jesus. Wer also meint, ja, das genügt und sonst eigentlich ein normales Leben lebt in der Welt und den Dingen nachgeht, der auch die Welt nachgeht, die Dinge wichtig findet, die auch die Welt wichtig findet, dann kann er in Wahrheit untauglich und verdorben sein und anstatt in den Himmel in die Verdammnis kommen. Deshalb ist es gut, dass wir uns selbst erforschen. Und wann immer wir in Sünde fallen, wann immer wir von dem Ziel abweichen, von dem Ziel stolpern, das uns Gott vorgegeben hat, dass wir uns aufrappeln, dass wir uns helfen und verarzten lassen von unseren Geschwistern, dass wir Gott anrufen und mit unseren treuen Geschwistern Arm in Arm, Hand in Hand, Wort in Wort, ja, weitergehen, dass wir uns unterstützen, dass wir wirklich nicht straucheln und nicht fallen, ja, sondern dass wir diesen Weg weitergehen. Es hat Gott so gefügt und es ist auch immer wieder gut, dass wir uns diese Frage stellen. Es ist keine böse Frage, es ist eine Frage, die uns ermutigen soll. Nicht umsonst schreibt es auch hier Paulus nochmal am Ende dieses Briefes. Damit kommen wir jetzt zu den Versen 6 bis 9. Und ich habe die für mich so empfunden und so gedeutet, dass es eigentlich hier um einen gesunden Wettbewerb geht. Ja, er ist ein bisschen eigenartig geschrieben. Man muss ihn 2-3 Mal überlesen oder öfters, sogar viel öfters. Aber ich denke, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht untüchtig sind. Wir bitten aber Gott, dass ihr nichts Böses tut. Nicht damit wir als tüchtig angesehen werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir die Untüchtigen seien. Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. Wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Wir beten auch dafür, dass ihr vollkommen werdet. Also Paulus hofft hier, um es nochmal kürzer zu fassen, dass die Korinther seine Tüchtigkeit erkennen und sich dann große Mühe geben und das Böse meiden, ja, und zu einer größeren Vollkommenheit kommen, als es eigentlich vielleicht sogar Paulus war. Also Paulus möchte sie pushen, ja, dass sie wirklich alles geben. Und ich habe da etwas erlebt in meiner Zeit. Ich war ja mal im Internat in der Schweiz und da war es so, da habe ich einen Mitschüler gehabt, der hat Bert geheißen, weiß ich heute noch. Der war gar nicht unbedingt mein bester Freund, ja, aber er war einfach ein sehr guter Schüler. Und ich habe ziemlich schnell erkannt, dass er sehr fleißig ist. Und, aber ich habe auch erkannt, ich habe ein bisschen schneller verstanden als er die Dinge. Ja. Jetzt hat er sich hingesetzt, hat in einer Tour gelernt und gemacht und getan. Ja. Und egal was. Und ich hab mir vorgenommen, ich muss nur immer schauen, dass ich ein Stückchen vielleicht besser bin als er, dann werde ich auch Spitzenleistung erbringen. Ja, also er war mein Sparringpartner. Und so war es auch, wenn immer ich gesehen habe, dass er gelernt hat, habe ich auch gelernt. Ja, und und er hat dauernd gelernt, wenn wir nicht gerade Sport gemacht haben. Mit dem Resultat, dass am Ende wirklich so war, er war Klassenzweitbester und ich Klassenbester. Und das war eine großartige Erfahrung. Ja? Und ich habe deswegen eine große Achtung vor dem Bert. Denn er hat eigentlich durch seinen Fleiß Folgendes bewirkt. Nicht nur, dass er sich ganz nach oben gepusht hat, ja? Sondern mich auch. Und ich war eigentlich davor eher ein fauler Schüler in Wiesbaden noch. Ja? Das heißt also, er hat eigentlich mit seiner Leistung auch mich nach oben gebracht. Nicht? Und irgendwie... das war immer ein ganz guter, fairer und respektvoller Wettkampf in der Erbringung der Leistung. Und so verstehe ich auch ein bisschen diesen Text hier von Paulus. Ja, und überhaupt sein ganzes Leben sagt immer, nehmt euch ein Beispiel an mir. Und ich frage mich manchmal, eine gewagte These, die ich jetzt hier aufstelle, aber prüfen wir es mal nach. Nämlich, haben wir Kinder Gottes nicht vielleicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, als wir uns von jeglicher Form sportlichem Wettkampf verabschiedet haben. Denn im sportlichen Wettkampf kann man so viele Dinge erfahren, nicht nur über Teamgeist, sondern eben auch über Leistung. Und das würde uns vielleicht gut tun. Und ich habe da eigentlich einen sehr lieben Bruder, der leider schon von uns gegangen ist. Ihr kennt ihn alle, Klaus Eickhoff, Dr. Klaus Eickhoff. Der hat ein Buch geschrieben, vielleicht kennt das jemand von euch, Tore für das Himmelreich. Und darin beschreibt er eben eigentlich die christliche Gemeinde wie ein Fußballteam mit allen drum und dran, die gemeinsam das Ziel haben, Tore zu schießen. Und Tore heißt, Menschen zu erretten, Menschen zu Jesus zu holen. Das ist unsere Lebensaufgabe. Und alle, die im Team dabei sind, egal, vom Masseur bis über... wen gibt es noch alles? Herwig, du bist ja der Meister. brauche ich alles aufzählen. Also jeder, der von der kleinsten bis zur größten Position, alle sind im Team und alle zusammen helfen mit, ja, dass Tore geschossen werden. Und das ist unser Ziel. Und auch wie es für uns schwierig ist, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, so ist es auch schwierig, Tore zu schießen, weil die anderen ja abwehren. Ja? Und insofern, also es könnte sein, dass uns das gut täte, ein bisschen mehr auf das hinzuschauen. Und es kommt dabei immer zu Win-Win-Situationen. Also im Team gegenseitig, man hilft sich, man unterstützt sich, man baut sich auf und jeder profitiert vom anderen. Ich möchte ein paar kurze Beispiele bringen, ja, von unserer letzten Männerfreizeit. Da war es auch so, da waren Brüder, ja, die habe ich das letzte Mal gesehen gehabt, da waren sie zum Teil schwer krank. Nicht? Und jetzt siehst du sie wieder und auf einmal sind sie wieder genesen, es geht ihnen viel besser. Dann freut man sich darüber und sagt sich, wunderbar, ja, wenn es ihm besser geht, ja, ja, wer weiß, wenn ich selbst einmal krank werde, ich frage danach, wie hast du das gemacht, was hast du getan, ja, so baut man sich auf, man kriegt Hoffnung. Ne? Oder eben, wenn man dann 80-Jährige trifft, die immer noch Dienste haben, die immer noch irgendwo in einem Missionswerk arbeiten, die immer noch unterwegs sind und Aufgaben machen, vielleicht kleinere Aufgaben, dann freut man sich darüber und kriegt eine Vision fürs eigene Leben, wie es auch einmal ausschauen könnte, wenn Gott einem Gnade schenkt. Dass man auch noch viele Jahre vielleicht in einem guten, gesunden Dienst stehen kann, ja. Und diese ganzen Vorbilder, die man eben dort sieht, lösen auch so etwas auch. Bitte, Herr, schenk ihm weiterhin Kraft. Ja? Bitte lass ihn weiterhin ein Segen sein für deine Arbeit. Und also es verursacht lauter Gutes in dir. Oder eben, wenn es sich dann, wenn es zu der Gemeindevorstellung kommt, ich weiß nicht, ob es das bei dem Frauenwochenende auch gibt, Gemeindevorstellung. Gibt es das bei euch auch? Nee. Gibt es bei uns. Nicht? Dann hört man sich einfach an, was haben die anderen Gemeinden vor? Ja? Was sind so ihre Probleme? Was sind ihre Ziele? Für was brauchen sie Gebet, alles das? Ja, und dann schaut man sich das einfach an und dann sagt man sich, ah, mal hoffentlich werden sie zu einer Stadt auf dem Berg. Ja? Hoffentlich werden sie zu einem tätigen Leib, der wirklich begreifbar und sichtbar und hörbar ist. Ja? Und wenn es die so machen, wenn es die schaffen, ja, dann können wir halt auch was machen. Und dann kann man sich gegenseitig in so einer Art, ich sage mal, gesunden, sportlichen Wettkampf führen. Warum denn nicht? Das alles hebelt auch nicht die Kraft Gottes aus. Ja? Denn wir treiben hier diesen Wettkampf nicht, weil wir uns auf unsere eigene Kraft stützen und vertrauen, sondern weil wir sagen, Herr, hier sind wir, tu du. Ja? Arbeite du mit uns, nimm uns, führe uns in diesen Kampf, ja, für die Verkündigung. Oder wenn man dann Jugend sieht, wenn dann die teilweise 16-Jährigen kommen, oder ja, dann freut man sich, wenn man sie ermutigen kann, wie schön, schon in dem Alter dazuzugehören, schon jetzt, ja, sich zu engagieren. Und dass wir auch wissen, dass wir alle, wie wir hier sind, nur für eine gewisse Zeit, ein gewisses Alter haben, noch einen Dienst machen können, also einen größeren Dienst vielleicht. Ja. Es wird dann immer kleiner, immer schwächer. Und es ist gut, bei Zeiten schon die Jugend aufzubauen, weil sie eines Tages den Stab in die Hand nehmen wird, wenn wir ihn aus der Hand legen. Ja. Sie sind die, die für uns weiterlaufen. Sie bringen die Gemeinde weiter in die nächste Generation, die nächste Zeit. Man kann auch selbst Beispiel für Geschwister sein. Ja? Ich meine, ich zeichne auch bei Männerwochenende meine Comics immer zu dem, was gebracht wird. Und dann wird auch schon gefragt, ob ich schon was gezeichnet habe. Und dann sage ich ja und dann wird das präsentiert, gebeamt, dann spreche ich kurz dazu. Ja? Und wenn es danach zu Gesprächen kommt, dann sage ich immer, wisst ihr was? Wenn Gott schon einen Comiczeichner gebrauchen kann, irgendwie, ja, ein Underground-Comiczeichner sogar, nicht, dann hast du auch irgendeine Gabe. Ja, schau mal, was es ist. Ne? Und jeder von uns hat etwas, was gebraucht wird im Leib Christi. Es gibt da überhaupt niemanden, der nicht irgendetwas hätte. Ja? Also man kann auch mit seiner Gabe anderen Mut machen, ihre eigenen Gaben zu suchen und zu entdecken und einzubringen. Und dann hat auch unser Redner dort, der Alfred Lukesch, hat etwas Schönes gesagt. Ich sage mal so ein wunderschöner Kurzsatz, den man sich auch merken kann. Ja? Jede Gabe ist eine Aufgabe. Jede Gabe ist eine Aufgabe in der Gemeinde und für die Gemeinde. Wir haben unsere Gaben nicht dafür bekommen, um sie in der Welt zu verbraten. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, dass immer die Gemeinde vor der Welt steht. Hier ist das Zentrum, ja, unseres Lebens als Christen. In der Gemeinde, im Dienst in der Gemeinde, Die Welt brauchen wir um uns herum natürlich, um halt normal zu leben, um Geld zu verdienen, um alles das zu machen. Ja? Aber letztendlich, das ist der Mittelpunkt unseres Lebensinteresses, wie man so schön sagt, im Leib Christi. Okay, zurück zum Text. Paulus sagt uns in Vers 10 so schön, er hat Vollmacht zum Erbauen, nicht zum Zerstören. Und das gilt auch für uns. Ja? Wir haben die Vollmacht zu erbauen, mit unseren Gaben zu erbauen, die Gemeinde zu erbauen, ja, das Schwache zu stärken, aufzuerrichten. Wir haben unsere Vollmachten, unsere Gaben nicht dazu bekommen, um etwas zu vernichten, etwas zu zerstören, was vielleicht Gott genauso gebrauchen kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir alles darauf setzen, um uns gegenseitig zu erbauen. Ist übrigens auch schön, wenn man so mal so zurückschaut, im 1. Mose 1, 28, bei der Erschaffung des Menschen, gibt ja Gott den ersten Menschen eine Aufgabe. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Dieser Auftrag ist im neuen Bund, sagen wir, ein bisschen anders, aber irgendwie ähnlich. Wir sollen fruchtbar sein im Herrn. Wir sollen fruchtbar sein. Wir sollen uns als Gemeinde erbauen, ja, Menschen dazu holen, also vermehren, ja, und die Erde füllen, also das Evangelium bis an die Enden der Erde tragen. Also auf eine gewisse Art kann man das übertragen auf den Missionsbefehl im Neuen Bund. Kommen wir zu den Schlussversen. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Habt einerlei Sinn. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander, grüßt untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, hier ist nochmal alles getaktet, elementare Dinge. Brüder und Schwestern, sind wir im Herrn Jesus Christus als seine Abgesonderten, als seine Heiligen, als Gotteskinder und als Boten auf der Erde. Und in der Ewigkeit wird es nur noch Brüder und Schwestern geben und einen Vater. Das sind wir eigentlich jetzt schon, zu einem gewissen Grad. Das nächste, freut euch. Freude kommt so oft in der Bibel vor und Freude ist ein wesentliches Merkmal für Christen. Und man kann auch sich tatsächlich freuen in der Depression. Und ich spreche da auch aus Erfahrung, muss ich sagen. Ja? Weil es ist so, auch wenn du noch so down bist, wenn es dir noch so schlecht geht, ja, du liegst krank oder weißt du immer daneben, danieder, ja? Und alles ist wirklich elend. Ne? Ein Blick zu Gott genügt, zu seiner Herrlichkeit, zu all dem, was er ist, ein Blick in sein Wort und du weißt, außerhalb von meinem Elend gibt es etwas, gibt es den Herrlichen. Und mein Ziel ist immer, egal wie es hier ausgeht, ist immer diese Herrlichkeit. Ja? Und das Licht durchdringt selbst sogar schwere Krisen. Insofern, die Bibel schreibt an einer Stelle, vielleicht weiß das jemand, wo es steht, ja, dass wir mit einem lachenden und einem weinenden Augen durch diese Welt gehen als Christen. Und ich denke, dass es eine sehr gute Realität ist. Wir kennen Trauer und Leid zur Genüge und die tiefste Täler des Todesschattens. Aber wir wissen auch, trotzdem immer wieder kommt das Licht der Herrlichkeit dadurch. Etwas, was die Welt nicht hat, das haben wir. Und diesen Schatz dürfen wir in diese Welt bringen. Das ist unsere große Chance und unser Auftrag. Dann dieses Wort, lasst euch zurechtbringen. Nochmal wunderschön, das heißt im Griechischen katatio. Und das heißt so viel wie, auch in Ordnung bringen, vollständig ausbilden, auslernen. Ja, wie wunderschön. Wir sollen uns vollständig ausbilden lassen. Wir sollen auslernen, ja, uns in Ordnung bringen lassen. Und deswegen haben wir solche Sachen ja wie die Predigt, die Bibelstunden, die Jugendstunden, die Sonntagsschule, der Dienst, egal welcher Dienst innerhalb der Gemeinde, mit den Geschwistern, die Evangelisation, die Glaubenskurse, und ich habe es gerade etliches vergessen. Ja. Wir haben diese ganzen Dinge, die uns eine Ausbildung schenken. Ja, das ist wie eine Lehre. Wir Christen sind in einer Lehre. Und wir brauchen das auch alles. Wir sollten deswegen diese Dinge nicht weglassen. Wir brauchen das, um uns eben wirklich von Gott vollständig ausbilden zu lassen, wie er uns hier geboten hat. Dann nochmal dieses Lasst euch mahnen. Ja? Immer wieder. Mahnen zur Erbauung. In der letzten Predigt habe ich das schon aufgezeichnet. Nicht? Die Ermahnung hilft uns, ich kann mich erinnern, an diesen grünen Weg und die roten Banden links und rechts. Ja, die Mahnung hilft uns, dass wir am Weg bleiben. Ohne Mahnung würden wir links und rechts abstürzen in die Sünde, ins Verderben, weiß der Geier was. Die Mahnung ist etwas Großartiges. Die Mahnung lässt uns ausharrend laufen und den Lauf des Lebens in dieser Welt auch gut abschließen. Wir wollen ja gut zum Ziel kommen. Wir wollen gut den Auftrag Gottes auf dieser Erde erfüllen. Der nächste, habt einerlei Sinn. Er hat schon mal in einem der vorigen Kapitel gesagt, wir müssen in demselben Geist und in denselben Fußstapfen gehen. Das ist ganz wichtig, ja, dass wir als Gemeinde im selben Geist und in denselben Fußstapfen gehen. Schritt für Schritt, immer wieder abgleichen, immer wieder schauen. Denn dann ist der Leib Christi gesund und fit für den Dienst als Bote der Freudbotschaft, der Frohbotschaft, als auch eben der Gerichtsbotschaft. Haltet Frieden. Ja, Gottes Heilige haben Frieden mit Gott durch das Opfer unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und wir halten auch Frieden untereinander. Wenn ich hier wieder den Vergleich des Körpers hernehmen möchte. In einem gesunden Körper sind die Zellen in Harmonie miteinander. Ja, es gibt einen Austausch, sie helfen, sie wirken. Ja, und wir wissen, was passiert, wenn Zellen entarten. Ja, dann wird der Körper krank. Und deswegen sollten wir auch in der Gemeinde immer darauf schauen, dass wir uns als Zellen, als Gliedmaßen des Leibes Christi gegenseitig ja, immer im Frieden, den Frieden suchen, dem Frieden nacheilen. Und wo immer es auch geht, natürlich auch Frieden zu den Menschen halten, die eben Jesus noch nicht kennen. Und wenn das alles ist, dann schreibt uns hier noch einmal Paulus Gott eine Verheißung. Wenn wir das alles tun, wenn wir uns daran halten, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Ja, es gibt so etwas wie einen Segen, wenn man auf Jesus Christus hört. In Römer 8, 31 sagt Paulus, wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Und wir wollen, dass Gott für uns ist. Jetzt steht hier noch, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Man könnte jetzt diesen Satz einfach übergehen, aber das möchte ich gar nicht machen, weil der birgt auch etwas, glaube ich, sehr Wichtiges. Und zwar, der Kuss ist Ausdruck der christlichen Liebe innerhalb der Gemeinde und wird heiliger Kuss genannt oder auch Kuss der Liebe, so wie in 1. Petrus 5,14 steht. Grüßt euch einander mit dem Kuss der Liebe. Jetzt fragt man sich natürlich, warum? Ist das wirklich wichtig? Nicht? Genügt nicht ein Hi, ein Hallo oder ein Handschlag oder wie auch immer? Es ist halt die Frage, gell? Ich habe das mal so formuliert, Herzlichkeit unter Geschwistern in Christus und auch Nähe, wie die Zellen in einem Körper, können wir uns durch brüderliche Umarmung und Kuss unter Heiligen erleben und spüren. Also wieder dieses Zusammenrücken als Glieder im Leib Christi. Ja? Dieses wirklich als Zellen in Berührung kommen. Für Brüder untereinander, also ich rede jetzt mal von den Brüdern, und auch Schwestern untereinander, ist es auch ein inneres und äußeres Zeugnis der Zusammengehörigkeit. Wir sind untrennbar ein Leib und wandeln eben in denselben Fußstapfen und in demselben Geist mit dem Herrn der Herrlichkeit entgegen. Auch Bruder und Schwester können sich den Kuss der Liebe geben, wobei es vielleicht auch hier tatsächlich Unterschiede geben sollte, vielleicht zwischen Familienstand, zwischen Alter und so weiter, das ist sicherlich vielleicht nicht ganz so eng zu sehen. Ja. Aber es ist irgendwie klar, wenn man sieht, dass man sich umarmt und wirklich hält, dann weiß man, man spürt sich, ich bin mit diesem Bruder eins. Der liebt mich und ich liebe ihn. Das spürt man bei der Umarmung. Denn wenn man jemanden nicht mag, ja, dann kann man auch mal so mal die Hand geben, ja, oder mal scheel schauen oder mal sich nur so zuwinken oder gar nichts sagen. Also nur mal zum Nachdenken für jeden von uns, in welcher Art und Weise man vielleicht sich begegnet, als Geschwister, als Kinder Gottes. Der letzte Vers, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, eigentlich das, was die Gemeinde ausmacht. Ja. Gott ist gnädig, indem er uns Jesus Christus geschickt hat, der für uns den Stellvertretertod gestorben ist am Kreuz. Und wir sollen untereinander gnädig sein. Ja. Wir dürfen über die Fehler des anderen wirklich nicht so hart urteilen, sondern helfen, erbauen, gnädig sein, voller Vergebung. Ja, dann die Liebe Gottes. Und auch wir untereinander. Nicht nur, dass wir Gott lieben, sondern auch eben unsere Geschwister. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir wissen, dass wir durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zusammengehalten werden. Er ist das, der immer jeden Tag aufs Neue uns mit Leben und mit Freude füttert und mit der Wahrheit. Dass er auch uns immer wieder zurechtbringt, dass er uns immer wieder ermahnt. Wir wissen das, er tut das. Und so wollen auch wir tatsächlich diese Gemeinschaft pflegen und vertiefen, wo immer es uns möglich ist und wo immer es geht. Und uns daran erinnern, dass wir durch die Gemeinschaft uns dann stärken wollen, gesunde Glieder am Leib, am lebendigen Leib Christi zu sein. Amen.